FC Tickenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, Sommerpause beim 1. FC Köln, sowas gibt es nicht. Das haben wir ja immer wieder feststellen müssen. Deswegen sind wir auch heute wieder an Start für euch, um über den 1. FC Köln die Neuigkeiten zu diskutieren und das Ganze einzuschätzen. Und dafür haben wir natürlich wieder ganz tolle Gäste da. Und ich freue mich, dass er vom Kölner Express aus der Sportredaktion zu uns gekommen ist, Jürgen Kemper. Jürgen, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Und natürlich freue ich mich ganz besonders auf meinen in Urlaub gewesenen Co-Host. Der Mann, der ist jetzt richtig erholt und kann richtig loslegen. Und vor allem das Erste, was er gemacht hat, sofort zum Testspiel des 1. FC Köln zu fahren gegen Fortuna Köln. Julian Witzel von der WAZ, herzlich willkommen, lieber Julia.
Danke. Und auch schön, dass du dabei bist, lieber Ralf.
Ja, ich konnte es einrichten. Ja. hat heute gepasst. Ja, lass uns dann auch am besten direkt loslegen. Also ich meine, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen viel erleben dürfen, vieles, was neu ist rund um den FC. Ne? So jetzt zum Beispiel der Trainer. Ich möchte bei dem mal anfangen. Lukas Kwasniok bringt ja schon eine ganz andere Note hier rein. Und wenn man jetzt gerade jetzt die letzten Wochen so betrachtet, natürlich auch die ersten Spiele, die Aussagen danach. Wie kommt das alles bei dir an, auch wie er das Training leitet? Was würdest du jetzt so nach einer Einschätzung von dir geben, die du vor ein paar Wochen noch nicht geben konntest?
Also in erster Linie bin ich schon mal beeindruckt, mit welcher Energie er hier angetreten ist. Also bisher haben wir ja schon mal drüber gesprochen in einer der alten Sendungen. Da haben wir das aus der Ferne beobachtet. Da konnte man schon erahnen, was der Mann mitbringt. Und das jetzt aber nochmal live zu sehen, ist dann schon nochmal was anderes. Also genau das, was wir aus der Ferne beobachtet haben, bestätigt sich jetzt eigentlich so in der täglichen Trainingsarbeit. Also der Mann geht da, der fegt da mit einer Energie über den Platz, mit einer Ausstrahlung, mit einer Wir-packen-das-an-Mentalität. Das ist schon beeindruckend. Und das habe ich auch länger so nicht gesehen auf dem Trainingsplatz. Also da ist echt was los, muss man sagen.
Also frischer Wind,
kann man ja sagen. Aber hallo. Der geht vom Trainer aus und zieht sich ja jetzt aber auch so durch die Mannschaft. Da kommen wir gleich, glaube ich, noch drauf. Aber es gibt viele neue Gesichter. Also dieser frische Wind, der aufgrund der Transfersperre zuletzt nicht möglich war, der weht jetzt aber mit Sonnenkraft da durchs Geisburgheim. Das ist schon beeindruckend, muss man sagen.
Wir reden gleich noch drüber. Ich möchte natürlich Julian auch fragen, ob er diese Eindrücke teilt. Hast du das auch so mitbekommen, dass da jetzt nicht nur der andere Wind weht, sondern vielleicht auch so ein bisschen neuer Geist?
Geistbock, ja, vom Wording her schon. Ich war jetzt noch nicht bei einem Training, deswegen kann ich das in so natürlich nicht beurteilen wie Jürgen. Dafür ist er Gott sei Dank hier.
Du hast ihn beim Spiel gesehen.
Ja, genau, beim Testspiel habe ich ihn gesehen, aber das ist, das ist natürlich schon Überschrift Sommerkick, passt da schon ganz gut, ne? Also da sollte man jetzt nicht allzu viel hineininterpretieren. Genauso, dass man dann noch zwei späte Treffer kassiert hat, wobei man beim 2-2 dann doch gesehen hat, vielleicht wo es an Stelle im Kadergefüge noch hapert, sagen wir es mal so, also wie Steffen Tigges da verteidigt hat, in Anführungszeichen, auf der Linksverteidigerposition war schon...
Was er überhaupt das machen musste, ist ja schon...
Auch das, aber auch die Grätsche an sich war so ein bisschen speziell, aber eben, da würde ich nicht zu viel hineininterpretieren, aber ich finde schon, klar, die Art und Weise, wie er viele Sachen schon jetzt anspricht, sehr klar anspricht, ist besonders, kann aber natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise gefährlich sein in dieser frühen Phase. Ich nehme an, das können wir gleich nochmal genauer diskutieren, aber auf jeden Fall ist es so, dass man zuhört, wenn er was sagt. Ja. Ne? Und das ist vielleicht bei anderen Trainern nicht so der Fall gewesen, weil von Struber hat es ja zum Beispiel, kann man jetzt den Quervergleich nehmen, auch neuer Trainer, neue Saison im vergangenen Jahr, da wurde es ja nie so in dieser Art und Weise gepackt.
Ja. Ja, genau. Also wir haben uns das ja alle gewünscht und jetzt kommt derjenige, der setzt das jetzt um und dann müssen wir ihn jetzt auch erstmal so machen lassen. Ne? Also diese klare Ansprache, die er jetzt in den Interviews hatte, hat er halt auch auf dem Platz und das ist schon beeindruckend. Also so da gibt's richtige Kommandos, da ist richtig Zug drin, jeder hört dazu und das wäre für mich als Spieler, glaube ich, eine ganz andere Motivation als jetzt zuletzt bei Struber.
Also ich habe letzte Woche das Training mal beobachten können, am letzten Mittwoch. Das war unheimlich intensiv.
Ja, also sehr intensiv.
Die haben sehr spät angefangen, verhältnismäßig, weil es noch Videoschulen hatten, was sich nachher herausgestellt hat. Und dann fast 2 Stunden.
Fast 2 Stunden. Und dann aber auch immer mit Zug, ne? Also immer klare Ansprache. Jeder wusste oder jeder weiß, was zu tun ist. Und das ist schon, also da steht jeder stramm. Also.
Aber hallo. Am Schluss kam noch ein Lauftraining. Also da mussten die noch Tempoläufe. Ja. Ganz am Schluss. Das fand ich richtig fies. Und andererseits auch schön. Und, Dominik Heinz bitte nicht persönlich nehmen, hat immer den letzten Platz gebildet, aber er war sozusagen der Besenwagen.
Okay.
Aber ja. Wo wir Rad Tour de France haben.
Ja.
Nein, aber es war ein sehr intensives Training. Ja. Ich war wirklich überrascht, inwieweit da natürlich jetzt gerade in dieser Vorbereitungsphase muss man natürlich auch Grundlagentraining machen.
Ja.
Aber auch in dieser immer wieder Eingriff in diese Spielformen.
Genau, ja.
Ganz klar sich die Leute schnappte.
Und wenn ihm mal was nicht passt, dann wird er auch persönlich. Also, ne, aber auf einer, das kennt man, ist ja Fußballersprache, auf dem Platz geht es schon mal ein bisschen ruppiger zu. Sollte man jetzt nicht so auf die Goldwaage legen, aber das ist schon sehr klar. Und
allerdings dann die Testspiele. Du hast es gerade schon angesprochen, sollte man nicht auf die Goldwaage legen, das schon. Aber auf der anderen Seite, er ist dann auch anschließend in seinen Aussagen sehr klar. Zwei Sachen, von wegen Sportfeststimmung ohne Dynamik. Die zweite Halbzeit gegen Fortuna Köln hat er so genannt. Und dann hat er auch anschließend gesagt, bei einigen reicht es nicht für die Bundesliga.
War nicht sogar das Wort mehr noch dazwischen?
Es gibt zwei. Es war auf zwei Personengruppen bezogen. Einmal auf Jungs, für die es noch nicht reicht, und und die älteren Spieler, Routiniers, für die es nicht mehr reicht. Also ich glaube, die Absender waren da, also die Adressaten waren da sehr klar. Mhm. Ich glaube, jeder wusste, wer damit gemeint ist. Aber es ist
uns.
Ja, also brauchen wir ja kein Geheimnis draus machen. Bei den Jungs sind offenbar Hashaoui, für den es noch nicht reicht, Neotelle, für den es noch nicht reicht, und Emin Kujovic, für den es noch nicht reicht. Hat sie auch noch nicht mal mitgenommen, was ich schon sehr hart finde, aber da kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf.
Natürlich.
Und bei den Alten ist es dann in erster Linie Adamian, der nicht mitfahren durfte. Für mich zählt auch ein Tigges dazu. Der bekommt jetzt zwar auch nochmal die Chance, aber ich glaube, auf Dauer wird auch das nicht mehr reichen, wenn es überhaupt jemals gereicht hat. Streiten sich ja die Geister drum.
Richtig. Siehst du es?
Ja, genauso. und zumal ist es ja auch ein Zeichen für ihn, dass er Tigges auf dieser Position einsetzt, wo es auf jeden Fall niemals gereicht hat oder reichen wird für die Bundesliga, weil das einfach so ein Notstopfen
ist. Ja, weil sie gerade vakant ist, genau. Und weil er da jemanden braucht, der...
Also wenn er ja in irgendeiner Form was von ihm halten würde, dann würde er schon versuchen, ihn im Sturm auch einzusetzen, wo er, wenn dann Stärken hat, dann natürlich da.
Ja.
Er sprach zwar von, er hatte da seinen Durchbruch, aber das war ja zu Osnabrücker Zeiten, Regionalliga, Dritte Liga, ja gut, also okay. Muss man jetzt nicht länger drauf eingehen, dann auf die Personalie ehrlicherweise, ne?
Aber ich würde gerne nochmal zurück zu der Aussage, die ist natürlich sehr hart, andererseits weiß auch da wieder jeder, woran er ist, ne? Und ja, eigentlich auch das haben wir uns ja lange Zeit gewünscht, dass mal jemand auch mal bittere Wahrheiten ausspricht, und jetzt haben wir den, und für die Jungs ist es, sollte es ein Ansporn sein? Dass sie dann noch mehr Gas geben, noch härter trainieren. Gut, bei Adamian, der weiß auch, woran er ist. Und jetzt spricht es mal jemand aus und dann sollten wir nicht empört sein. Also deswegen, mir gefällt diese klare Sprache.
Ich wollte gerade sagen, weil bei Adamian muss ja auch der Wahrheit klar
sagen. Er weiß das ja.
Sagen, er wurde letztes Jahr verliehen an eine Mannschaft, die in die dritte Liga sang- und klanglos abgestiegen ist. Also war noch nicht mal mehr Teil, in irgendeiner Form Teil dieses Aufstiegs. Wieso sollte es dann jetzt nochmal reichen? Bei Hashaoui war ich trotzdem überrascht, weil...
Ich auch.
Ja. Ich habe das Spiel, also ich habe da zwar mit Kollegen gestanden, aber so ein bisschen aufs Spielfeld habe ich dann doch mal geguckt. ja, das ist ja so ein bisschen diese Südstadion-Stimmung. Man steht da eigentlich und unterhält sich viel und ach, okay, da ist auch noch ein Spiel.
Gibt auch eine leckere Bratwurst.
Ja, aber ja. Der Kölschstand, der war, naja, egal.
Okay.
Also es hat wieder lang gedauert, auf jeden Fall. Ich fand ihn eigentlich sehr auffällig bis, also präsent bis gut, auf jeden Fall in dieser zweiten Halbzeit, wo diese Sportfeststimmung dann aufkam. Deswegen war ich wirklich überrascht, also da teile ich Jürgens Ansicht. Und das sind natürlich dann auch wieder diese Punkte, wir haben ja wieder gefragt, also beziehungsweise unsere Community gefragt, was wollt ihr wissen? Und das fiel dann natürlich direkt wieder, weil das ist natürlich dieser wunde Punkt, nicht schon wieder Jugendspieler verkennen, verkommen, nicht mitziehen und sowas. Und da war 3-4 Mal jetzt die Frage wirklich, wieso lässt du den Hashaoui zurück oder nimmt ihn nicht mit?
Ja, aber dann nimmt dann auch einen Christensen mit oder so, ne? Der jetzt auch nicht gerade bisher aufkommt.
Und was natürlich in der Mengelage noch ganz wichtig ist, Hashaoui bildet ja immer dieses Tandem zu Von der Hitz.
Ja.
Und das trennen die Leute natürlich dann nicht, weil Von der Hitz hast du schon quasi gehen lassen und das ist jetzt der andere U17-Weltmeister.
Ja, also und von der Hashaoui-Seite hört man schon so, dass wir sie nicht very amused darüber sind, dass er jetzt nicht mitfahren darf. Also das hat schon was gemacht. Und ich sage halt, es hätte halt nicht wehgetan. Also selbst wenn du jetzt im Hintergrund planst, ihn irgendwie auszuleihen, was ja durchaus sein kann, dann nimm ihn mit und solange nichts fix ist, trainiert er halt mit. Und wenn dann sich irgendwie kurzfristig ein Wechsel ergibt, ja, dann schickst du ihn halt weg. Aber den Jungen da jetzt mitzunehmen, den da mal mitlaufen zu lassen, das hätte nicht wehgetan. Das hätte jetzt, weiß ich nicht, das hätte jetzt auch an der Trainingsstärke, das ist jetzt nicht groß was verändert. Und es wäre einfach ein Zeichen für ihn gewesen. Guck mal hier, schnupper da mal rein. Und wenn er durchs Raster fällt, dann ist das so. Aber diese paar Tage, die musst du ihm geben. Meine Meinung.
Vielleicht will er ihn ja auch damit kitzeln, ich weiß es.
Kann sein, aber du weißt ja selber, bei so einem Jungen, da wäre das Zeichen größer gewesen, ihn mitzunehmen. Das wäre das größere Zeichen gewesen, als zu sagen, du bleibst zu Hause und damit kitzel ich dich.
Und zumal, wo könnte er mehr lernen als in so einem Trainingslager, wenn das ist die intensivste Zeit der ganzen Saison eigentlich für die Mannschaft, die so zusammen ist, dann, wie ich jetzt schon hörte, auch zweimal trainiert hat, etc.
Und wenn es dann nicht reicht, dann ist das halt so, aber dann nimmt er diese wertvolle Erfahrung mit.
Ja, ja.
Also das war für mich, das Zeichen habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Das ist dann halt auch wieder die andere Seite dieser etwas burschikosen Art, die er nun mal auch hat, wie er auch das Trainingslager bezeichnet hat und was ja auch einige Leute am Stein des Anstoßes war, an Kritik zu äußern. Will ich aber heute gar nicht groß drauf eingehen. Mir geht's eigentlich eher darum, dass er eben so klar ist, dass es natürlich den einen oder anderen auch mal vom Kopf stößt.
Ja.
Ja, und dass man da vielleicht auch, das ist halt die Kehrseite der Medaille. Ja. Die eine Seite ist gut, bin ich bei dir, bringt frischen Wind rein, ist eine ganz klare Klarheit da, also eine eindeutige. Und auf der anderen Seite aber auch vielleicht auch mal das ein oder andere ein bisschen drüber ist. Also, und ich weiß jetzt nicht, die Entscheidung ist ja sportlich, da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber vielleicht auch vom Einfühlungsvermögen her, du hast es ja gerade schön beschrieben, er hätte sich nicht wehgetan, ihn mitzunehmen. Aber okay.
Ja, und bei den Adressaten, also du hast ja halt mit dieser Direktnaht, tust du ja auch immer gewissen Spielern aus der Mannschaft weh mit. Und die werden dann schnell unzufrieden sein, glaube ich. Also das wird dann schon zu so einem kleinen Gefälle führen oder könnte zu einem kleinen Gefälle führen. Ne? Du hast dann die, die spielen und du hast dann die Enttäuschten, die dann auch noch verbal einen mitbekommen. Das könnte dann noch so ein bisschen so ein Gefälle sein.
Also wir werden das natürlich weiter beobachten. Im Laufe der Saison wird sich ja sicher vieles dann, dann ergeben.
Sorry, doch bitte. Noch. Tell ist ja auch nicht dabei. Ne?
Stimmt.
Das muss man ja nochmal schon auch hervorheben, weil der war ja der mit Abstand am nächsten in der vergangenen Saison am Profikader war, beziehungsweise sogar gespielt hat. Ne? Und auf der Position braucht man ja auf jeden Fall meiner Meinung nach noch einen Neuen. Und trotzdem lässt man ihn zu Hause, obwohl er anscheinend gerne mit Dreierkette spielen will.
Ja,
das aber würde ich gerne mal.
Ja, aber da können wir ja mehr ehrlich zu uns sein, oder das kannst du kannst ja auch da ehrlich zu dir sein. Wie hat er denn in den beiden Testspielen performt?
Ja, gegen Fortuna war es sehr schwach.
Und gegen Bergisch Gladbach war es
auch nicht besser, ne?
Auch nicht besonders besser. Und da muss man ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen enttäuscht fast schon. Ich weiß, der Junge ist noch sehr jung und auch noch viel Entwicklungspotenzial. Aber wenn ich jetzt an die Testspiele von vor einem Jahr denke und jetzt mit den beiden hier vergleiche, sehe ich ehrlich gesagt keinerlei Entwicklung. Und das finde ich so ein bisschen bedenkenswert.
Okay. Ja, auch da natürlich die Augen drauf halten und gucken, wie es weitergeht. Es sind ja noch einige andere zu Hause geblieben, die aber alle erklärbar sind. Du hast es ja eben gesagt, aber so gerade Haschaui und Telle waren halt letztendlich die Thematik, wo man mal nachfragen wollte.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wo ich immer noch, oder ich bleib dabei, ich hätte sie mitgenommen und wenn es nicht gereicht hätte, hätte ich dann nach dem Trainingslager sozusagen den, in Anführungszeichen, diesen Cut gemacht und gesagt, pass mal auf, für dich reicht oder für euch beide reicht's halt noch nicht. Okay. Die paar Tage hätten sie schon verdient gehabt, finde ich.
Wir haben einen neuen Spieler, den wir hier begrüßen, den wir hier bewerten können, auch den Transfer an sich. Das ist der Sebastian Sibolonsens, ich glaube, so spricht er sich aus. Norweger, Dänemark gespielt, Brøndby. Deine erste Bewertung?
Kann ich keine sachliche zu abgeben. Also es wäre komplett unseriös, wenn also ich jetzt...
Du kanntest ihn auch.
Nein, aber zumindest ist das so ein Transfer derer, die ich mir beim vergangenen Podcast auch nochmal gerne reinhören natürlich oder gucken, gewünscht habe, nämlich derer, dass so Transfers aus der kalten Hose eher kommen, womit man vielleicht auch nicht viel anfangen kann, aber wo man dann in dem Falle einfach dem Scouting-System vertrauen muss, dass da was Gutes gefunden wurde, was greift und was auch passt. Mehr kann ich zu diesem Spieler wirklich noch überhaupt nicht sagen, sorry.
Ja, ja.
Also das wäre natürlich wünschenswert, wenn man so denkt. Allerdings hat die Vergangenheit oder die jüngere Vergangenheit ja gezeigt, dass es damit mit diesen Wundertüten in Anführungszeichen eher nicht so gut geklappt hat.
Ja, ja.
Und jetzt so rein vom Profil bin ich nicht böse gemeint, da bin ich fast schon ein bisschen enttäuscht.
Na, da bist du nicht allein.
Dass es jetzt eher geworden ist. Dänische Liga, kam aus Norwegen, hat okay performt, Marktwert aber auch nicht so richtig gut gesteigert, hat den Sprung von Norwegens U21 in die Armen-Nationalmannschaft nicht geschafft.
Also man kann jetzt nicht behaupten, das ist so ein Premium-Transfer.
Also auf dem Papier
weg. Jung jetzt,
genau, ich kann den nicht beurteilen, aber auf dem Papier weckt er bei mir jetzt nicht die größte Euphorie.
Also ich hätte jetzt gesagt, es gibt ja immer diesen Schattenkader. Ich glaube, der war nicht die A-Lösung. Ne? Wahrscheinlich auch nicht die B-Lösung.
Ich hoffe nicht.
Aber
die A-Lösung war ja relativ klar benannt mit Jonjo Kenny, oder?
Jonjo Kenny.
Genau. Würde ich sagen, ja, das war ja relativ offensichtlich.
Ja.
Ich lasse mich mal überraschen und hoffe auf was Positives, aber natürlich weiß ich, was ihr meint.
Ja.
Mit der Annahme, dass die letzten Transfers, die in diese Richtung gehen, und da zählt ja auch ein Imad Ronic unter anderem dazu, noch nicht gefruchtet haben.
Wie gesagt, ich lasse mich da auch gerne überraschen, aber jetzt so rein vom, wenn ich mir das jetzt angucke, wäre es für mich von der Ausgangslage da fast schon Gazibegovic jetzt die Eins. Also rein von, was ich so sehe, und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass jemand kommt, wo Gazibegovic sich erstmal hin anstellen muss.
Das war eigentlich auch meine Hoffnung, aber ich denke, es war nicht umsetzbar. Es wirkt jedenfalls nicht für Kessler und seine Leute. Es wirkt auf mich halt wie eine ERC-Kategorie, wobei ich das jetzt gar nicht böse meine, sondern er hat wahrscheinlich wirklich nur an zweiter oder dritter Stelle gestanden. Und die anderen zwei konnte man nicht kriegen, dann ist es halt er geworden. Und er kann uns ja auch alle hier überraschen.
Ja, also, absolut.
Weiß der Geier, vielleicht geht da auch der Knopf auf in dem neuen Land, in andere Umgebung.
Ja.
Bundesliga ist ja auch dann vor Publikum, was natürlich auch nochmal eine Stufe höher ist, bewerten ist, was die Quantität angeht, als in Dänemark, wo es halt dort deutlich weniger ist. All das kann ja auch zu einem ganz speziellen Leistungsschub führen.
Und ich muss sagen, die norwegische Nationalmannschaft ist nicht mehr so schlecht wie vor 10 Jahren.
Nein, das will ich damit nicht sagen, aber es hat irgendwie alles so ein bisschen, ne? Also so jetzt Marktwert, glaube ich, war 2,5 Millionen. Brøndby hat vor 2, 3 Jahren 1,2 bezahlt. Also der Sprung ist jetzt nicht so riesengroß. Wenn man so sieht, dass jetzt, keine Ahnung, das ist ein anderes Beispiel, dieser Froholt von FC Kopenhagen, der wechselt jetzt halt für 20, 30 Millionen. Also ich weiß, das ist nicht FC-Kategorie, aber da sehen wir halt, wo wir uns bewegen, also in welchem Becken da gefischt wird. Und das ist so ein bisschen, kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch noch zu, aber auf der anderen Seite für links war ja dieser Christopher Lund, zweite Liga Italien. Ob das dann die klare Nummer eins für links hinten ist?
Und das muss ich sagen, die Position sehe ich sowieso kritischer, weil bei Gazibegovic habe ich schon noch die Fantasie, dass er auch dieses Potenzial Bundesliga ausschöpft. Ja. Und eigentlich wissen wir bei Paccarada, dass er gar nicht dieses Potenzial hat.
Ja.
Da muss man, so ehrlich muss man einfach sein.
Und da brauchst du halt eine klare Nummer 1. Und hier, wenn Gazibegovic performt, ich bleibe da auch bei, das erste Jahr
war... Tolles Tor gegen Fortuna.
Ja. Das erste Jahr war für mich enttäuschend, aber ich habe trotzdem die Fantasie, der Mann hat ja auch nun mal wirklich schon mal Champions League gespielt. Ja. Ich habe da Fantasie, dass da noch was kommt. Deswegen, da würde ich mir jetzt auch nicht so viele Sorgen machen. Aber wie du sagst, links hinten brauchst du definitiv eine ganz klare Nummer 1 und dann nicht so jemanden wie Sebo Lonson, der so Herausforderer oder 1A, 1B ist, sondern da brauchst du eine ganz klare Nummer 1.
Okay, ja gut.
Und die ist für mich schon ganz, und die ist für mich nicht Christopher Lund aus der zweiten italienischen, die auch, wie gesagt, den kann ich nicht beurteilen, aber vom Profil ist das nicht der, den man sucht oder den man bräuchte.
Es gibt ja momentan auch so viele Baustellen, muss ja klar sagen, wir sind inmitten eines Prozesses, die Architektur ist noch nicht ganz klar, der Architekt ist noch an der Arbeit sozusagen und es ist noch nicht so richtig klar, wie das Gerüst nachher aussehen wird.
Ja,
aber es deutet sich was an, ne? Oder?
Ja, beziehungsweise ich finde schon, ich habe bei allen anderen Positionen so eine gewisse andere Grundsicherheit. Nur bei Paccarada habe ich schon ein sehr mulmiges Gefühl. Also Grundsicherheit habe ich bei der Innenverteidigung auch nicht, aber da hast du genug Spieler, mit denen du gerade auch vieles eintrainieren und einspielen kannst.
Zum Übers kommen wir noch.
Ja, okay. Schön, genau. Aber ich hätte gerne diese Linksverteidigerposition früher das Trainingslager geschlossen gehabt.
Ja.
Und alles andere kann man aber vielleicht noch ein bisschen anders drumherum bauen, aber...
Aber ins Trainingslager, du sagst ja gerade, ins Trainingslager gehst du gerade mit der Konstellation Paccarada und ich nenne es jetzt mal Paccarada Tigges. Und das führt ja, das führt ja nicht dazu, dass du da am Anfang der Saison dann eingespielt bist, ne?
Nicht wirklich. Genau. Also das kannst du ja so nicht. Du kannst ja nicht auch.
Und es ist ja eh alles neu. Also Kostian hat ja eh seine ganzen Ideen mitgebracht. Alles ist neu. Und wenn da das eine Rädchen schon nicht greift... Ja, also und ich denke, nächste Saison muss jedes Rädchen greifen, damit das was wird. Und deswegen finde ich auch, sollte man diese Baustellen, Anführungszeichen, so schnell wie möglich schließen.
Mhm. Baustelle, Hübers?
Ja, Hübers passt eigentlich auch da rein. Wir haben ja gerade auch sein Interview bei den Kollegen des Geistblocks gelesen. Das war dann schon so, dass ich dachte, ehrlich, unglaublich ehrlich, aber auch... Ja, also ich sag mal, er wäre bei mir jetzt kein Kapitän mehr. Also, weil wenn einer sagt, von wegen, ich beobachte jede Transferperiode, meinte er auch die jetzige, und dann kann er für mich eigentlich nicht mehr Kapitän sein. Ist das vielleicht der Grund, warum er jetzt in den Testspielen schon gar nicht mehr die Binde anhat? Oder interpretiere ich da wieder zu viel rein?
Naja,
er sagt ja, es ist ein Sommerloch-Thema.
Also ein Sommerloch-Thema ist es nicht, sonst hätte Kwasniok ihm die Binde einfach gelassen für die zwei Testspiele. Und wenn du gegen Fortuna dann den gerade an dem Tag 20-jährigen Julian Pauli neben dir spielen lässt oder neben dir siehst, der dann die Binde für dich trägt, ist das für den natürlich ein Nackenschlag. Also das ist kein Fingerzeig, ich finde das schon ein Ausrufezeichen.
Ja.
Also vollkommen klar, weil Kwasniok sagt ja auch, er will alte Strukturen aufbrechen. Da geht es nicht nur um Transferbewegung, da geht es auch um die Hierarchie in dem Team von den Leuten, die auch da geblieben sind. Auch nimmt Kainz logischerweise, Hübers.
Ja.
Alles wird da hinterfragt und ich glaube, also mich würde es sehr schwer wundern, wenn er, nachdem er ihm jetzt direkt die Binde so abgenommen hat, schon mal ohne Not auch, der hätte das Fass ja gar nicht so aufmachen müssen, ihm sie dann trotzdem wieder überlässt. Und zu dem Interview, also aus Fansicht, also aus wenn man das aus Fan, also aus Sicht eines blutenden Fans hört, sagt, boah, das kann doch nicht mehr sein, eigentlich darf er ja nicht mehr bei uns spielen und bla 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 bla. Ich finde es eigentlich unfassbar schön. Also was heißt schön, in Anführungszeichen, aber eigentlich mal so klare Interviews zu hören. Also für einen Journalisten ist das
auch, dachte ich auch.
Ja, also für einen Journalisten ist das mal ein tolles Interview, ehrlicherweise.
Ja.
Oder aus Journalistensicht, finde ich. Also weil er ganz klar was sagt, außer dass er wieder auch sich so ein bisschen aus der Kritik der vergangenen Saison hat rausgenommen, meine ich, wo er sagte, als Kapitän wird man immer kritischer gesehen. Er könnte ja auch mal selbstreflektiert sagen, das war auf keinen Fall eine gute Saison von mir. Das kommt von ihm natürlich wieder nicht. Also er sieht sich schon immer anders, / besser. Ja, und das mit der, ich weiß es nicht, ob er aus diesem Grund nicht mehr Kapitän sein darf, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, er ist nicht der richtige Kapitän.
Ja, aber er sagt ja schon.
Also du meinst im Sinne von keine Identifikation, weil er trotzdem immer jeden Sommer und Winter guckt, was vielleicht so vom Laster fällt.
Ich bin jetzt ich übersetze jetzt mal dieses Interview, ja?
Ja.
Ich bin jetzt 29 und wenn der richtige Verein kommt, ja Leute, dann bin ich so schnell weg. Und ich küsse ja auch keine Wappen, ich bin da immer ehrlich. Ich finde das gut, dass er das auch so sagt.
Ich finde das auch gut, ja.
Deswegen, also, das ist für mich kein Faktor für die Zukunft.
Ich finde, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Aber wie Jonas gerade gesagt hat, für mich ist er aufgrund jetzt der Vergangenheit nicht der richtige und nicht mehr der richtige Kapitän. Und ich weiß auch, dass das im Verein Leute an wichtigen Positionen auch so sehen. Und ich glaube, dass die auch Einfluss auf Kwasniok nehmen und da zusammen besprochen wird oder zusammen beschlossen wird, dass er nächste Saison nicht mehr Kapitän ist, bin ich mir.
Also Kessler.
Weiß ich nicht.
Naja, ist okay.
Nein, aber ich würde mich festlegen und sage, Hübers ist nächste Saison kein Kapitän.
Ja, die Frage ist
und andersrum, ja, und das, genau, das wollte ich jetzt gerade hinterher schieben. Ich glaube, er ist kein Kapitän mehr, aber ich glaube, er wird noch da sein.
Okay. Weil es wahrscheinlich auch an Angeboten mangelt oder weil ich meine,
er sagt ja in dem Interview auch,
er hat sich nochmal nicht empfohlen.
Naja, aber er hat auch in dem Interview gesagt, das Pendel sprang dann doch immer wieder auf die FC-Seite.
Genau.
Als Angebote kamen.
So, aber weil wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern es waren auch einfach nicht die richtigen dabei.
Genau, weil er hat ja schon am Anfang sehr klar umschrieben, was er sucht.
So,
also
und
er will ja nicht Hauptsache weg, sondern.
Ja, genau.
Nee, das
und ich glaube, das gibt's. Und dann sagt er halt so, ja, und hier spiele ich beim FC Bundesliga, es gibt Schlechteres, das hat er ja recht mit.
Ja.
Und er sagt ja auch ganz offen, Kessler hat andere Baustellen als mich, das stimmt auch. Mhm. Und deswegen, man wird ihn mitnehmen, sag ich, in die Saison. Und dann werden die Karten neu gemischt, bei Kwasniok ohnehin. Und dann mal schauen, wo er dann in der Hierarchie am Ende des Tages steht.
Das Problem ist, finde ich, er ist schon Teil einer Baustelle. Weil wenn er letzte Saison eine überzeugende Saison gespielt hätte, dann würden wir jetzt ja nicht darüber reden, dass wir, oder ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, oder ich sehe es auf jeden Fall so, dass man eigentlich einen klaren Abwehrchef noch verpflichten muss.
Ja, das haben wir hier, glaube ich, mehrfach besprochen.
Ja.
Ja, aber ich meine, er hat trotzdem die Chance verdient, sagen wir mal, wieder mitgenommen zu werden. Ja, und wo er sich dann in der Hierarchie einordnen wird, das wird man dann sehen. Aber ich bin bei dir, und das haben wir auch hier besprochen, es braucht für mich auch eine klare Nummer 1, die übrigens, da kommen wir gleich wahrscheinlich zu, nicht Kaplan heißt, von Ajax Amsterdam. Aber gut.
Wie heißt sie denn? Jetzt sind wir einmal dabei.
Ja, also ich sage, vom Profil, wie gesagt, da werden jetzt einige aufschreien und der Name, aber vom Profil hätte man für eine Saison einen Kevin Vogt gebraucht. einen klaren Abwehrspieler, der die Bundesliga kennt, mit dem du jetzt kein Geld mehr machst, weiß ich. Und ich weiß, dass da umgeswitcht wird und das zu Recht umgeswitcht wird vom Profil her. Aber für dieses eine Jahr hättest du jetzt einen erfahrenen Bundesliga-Verteidiger gebraucht, der diese Abwehr, wo ein Pauli wachsen kann, der konnte nicht an Hübers wachsen, wo ein Telle vielleicht noch wachsen kann, wenn er denn noch da ist oder vielleicht verliehen wird. Aber du brauchst eine Führungsfigur hinten, der den Laden zusammenhält. Und das war Hübers nicht, das wird er auch nie sein. Und deswegen hätte ich gesagt, hätte ich ein Typ à la Kevin Vogt versucht zu holen.
Was jetzt ja nicht mehr geht.
Nee, das geht jetzt nicht mehr, aber so rein vom Profil her. Und keinen 22-jährigen Ersatzspieler von Ajax Amsterdam. Ja, den ich spannend finde, keine Frage. Aber der ist jetzt nicht das Profil gerade, was gesucht wird. Meiner Meinung nach.
Nee, absolut, bin ich auch bei dir. Es braucht einen, der eine Erfahrung hat. Klarer Stammspieler war die letzten Jahre. Und also der Kaplan, der hat vielleicht deutlich mehr Potenzial als viele, die jetzt in der FC-Abwehr sind. Aber er braucht ja selber einen, an dem er wachsen kann.
Ja.
Und er ist ja auch noch ziemlich verletzungsanfällig, habe ich gelesen. Ja. Also da
hat bei Ajax nie den durchgeschafft. Und Ajax, muss man sein, ist nicht mehr das Ajax Amsterdam von früher. Das ist eine, also im Bundesliga-Vergleich ist es eine Durchschnittsmannschaft. Mhm. Also ich habe sie gegen Frankfurt gesehen. Also da sind ganz wenige, die irgendwie in der Bundesliga so richtig oben mitspielen würden. Und deswegen, auch da, ne, auf dem Papier haut mich das nicht vom Hocker.
Nee, so richtig nicht.
Aber vielleicht sind wir auch zu kritisch. Aber man kann ja hier mal so einfach mal.
Ja, reden ja von einer wichtigen Phase.
Aber du hast ja schon einen Punkt. Also du willst ja nicht, ich hoffe, dass Pauli Stammspieler wird die Saison wieder mit kompletter Vorbereitung.
Ja, aber er braucht einen, an dem er sich hochzieht.
Und das ist ja das, was ich jetzt sagen will. Du kannst nicht ihn dahinstellen, dann einen Kaplan, der die Bundesliga nicht kennt, der seit 2 Jahren überhaupt kein Stammspieler ist, etc. Und dann noch ein Hübers, der die Abwehr letzte Saison eigentlich auch nur mit verunsichert hat. So muss man es ja sagen. Oder zumindest nicht gestärkt hat.
Ne? Wir haben ja immer wieder hier gesagt, wir brauchen jetzt Leute mit Bundesliga-Potenzial, die es auch schon bewiesen haben.
Das ist das Wichtige, genau.
Ne, die das schon unter Druck auch gezeigt haben.
Mhm. Weil das ist eine wichtige erste Saison danach. Ja. Wenn man sich jetzt das erste Jahr da übersteht, dann kann man mal wieder gucken, so jetzt haben wir hier ein Gerüst, das offenbar Bundesliga-tauglich ist. Mhm. Und dann können wir jetzt Leute einbauen wie Kaplan oder wie auch immer die dann heißen. Aber dieses erste Jahr ist echt wichtig. Du musst da die Klasse halten und das geht dann, also du brauchst wieder eine Achse. Und wie gesagt, wenn hinten schon die Achse in Anführungszeichen unterbrochen ist, meiner Meinung nach, kann das auch gefährlich sein.
Ja. Aber da muss man jetzt auch sagen, ist ja nicht so, dass zumindest das anscheinend nicht versucht wurde. Ne? Bernardo wäre für mich zum Beispiel ein super Spieler gewesen. Ja, hat nicht geklappt. Gut, Vogt.
Nein, das war jetzt rein.
Aber von der Idee her finde ich es nicht schlecht. Hier der Österreicher, aus Hoffenheim, an dem sie zweimal dran waren. Wo spielt der jetzt überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, ist er nochmal.
Ich weiß nicht.
Der auf der 6 und in der Innenverteidigung spielen kann.
Grilic, genau.
Grilic war der.
Grilic wäre zum Beispiel auch so ein Typ, Spieler, den man da einbinden könnte. Hatte man ja im Winter. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt versucht hatte oder nicht. Aber ja, Kaplan wäre es für mich auch nicht, ganz klar. Ja, ja. Das ist jetzt das, was ich nur damit sagen will.
Es ist einfach nur wahnsinnig wichtig, dass du jetzt, sag ich mal, die richtigen Leute holst, damit du genau dieses eine Jahr, was du überstehen musst, einfach. Ne? Ja. Damit du nicht schon wieder in den Fahrstuhl rein musst. Ne?
Also, du kannst es auch anders machen und das machen, was ich sowieso präferiert hätte, vergangene Saison.
Martel.
Du kannst auch Martel zum Abwehrchef machen.
Für mich wäre es auch die.
Wenn er denn bleibt.
Ja, aber wenn er bleibt, wäre es für mich auch die perfekte Lösung. Ich weiß aber, dass er es nicht so gerne spielt. Gut, ich weiß, es ist kein Wunschkonzert, aber er spielt es nicht so gerne. Sieht sich halt eher oder klar auf der 6. Mhm. Ja, wie gesagt, kein Wunschkonzert, aber ne, du weißt ja selber, Spieler, dann auch Eitelkeiten, ne, und gerade er hat ja sowieso alles in der Hand mit, ne, also wenn er sagt, so, wenn ich jetzt hier Abwehrchef spiele, dann bin ich auf jeden Fall, also bei ihm muss man so ein bisschen vorsichtig sein, ne, und ich würde jetzt nichts gegen seinen Willen irgendwie tun. Aber ja, ich bin bei dir, rein vom Profil wäre es auch für mich der klare Abwehrchef, aber.
Wo wir einmal bei ihm sind, da gab es heute noch ein neues Gerücht von den Kollegen der Bild-Zeitung, dass AC Florenz wohl an ihm dran sei. Kannst du das bestätigen? Zumindest das Gerücht?
Ja, lose. Also ich finde auch, im Text ist ja auch schon deutlich, scheint ja schon deutlich durch. Irgendwie steht da nicht ganz oben auf der Seite. Also es ist für mich sehr, sehr vage. Ich weiß, dass es Clubs aus Südeuropa, also vor allem aus Südeuropa, also England gar nicht wohl, sondern vor allem Clubs aus Südeuropa ihn auf den Zettel haben. Das schon. Wie gesagt, Florenz liest sich jetzt erstmal nicht konkret. Also ich glaube, da braucht man sich jetzt unmittelbar keine Sorgen zu machen.
Das ist auch die Frage, soll man ihn denn abgeben? Das ist ja auch wieder, wenn der Preis stimmt.
Ach so, ja, da habe ich ja eine klare Meinung. Also wie gesagt, Preisschild hatten wir ja gesagt, meinetwegen 8 bis 10. Ich würde sogar eher die 10 sagen. Und sonst, auf Teufel komm raus, das Jahr spielt er einfach beim FC. Für 5 Millionen gebe ich den Spieler nicht ab.
Ja, ja. Ganz und dann, einfach. Und dann musst du hoffen, dass sie ihn irgendwie die Emotionen packen, dass er während der Saison irgendwie angefixt wird, dass er vielleicht auch sieht, boah, hier entsteht wirklich was und hier kann ich dauerhaft Bundesliga oder sogar irgendwie Ambitionen wieder
ganz... Aber selbst wenn es nicht so ist und er dazu beiträgt, dass man mit seinen Leistungen die Klasse hält...
Ja, aber dann verlierst du wieder einen Spieler. Also, ich weiß, in dem
du
Fall...
Du hast in dem Fall aber mehr gewonnen, dadurch ja, ihn so zu halten, weil ja, du kannst... Mit dem Preis, was du den du einnimmst, wirst du keinen gleichwertigen Ersatz.
Nein, 100%, aber so es tut halt einfach so, wenn man jetzt die nüchternen Zahlen oder dann auch keine Zahlen betrachtet, würde es halt wieder wehtun, jemanden, ich weiß, hier hat niemand Schuld, aber es würde wieder wehtun, irgendwie jemanden ablösefrei zu verlieren. Also nach,
das täte schon weh.
Das täte halt schon weh. Ich weiß, ich bin bei dir, die Rechnung kann man so sehen wie du, aber unterm Strich bleibt halt ein Spieler mit Marktwert XY für 0 Euro von der Platte gegangen. Und das
aber da siehst du jetzt schon, zumindest bei Kessler, er schlägt ja schon einen anderen Weg ein.
Super.
Weil wenn du die Argumentation jetzt weiterverfolgst, müsste man ja eigentlich auch, hätte man ja auch überlegen müssen, Downs wirklich abzugeben. Mhm. Beispielsweise, ne?
Also bei Downs habe ich klarer, also Downs sofort. Also das ist ja jetzt genauso gekommen für diese knapp 10 Millionen, die das Paket am Ende haben wird. Sofort. Also da gab es für mich gar keine, da habe ich nicht eine Sekunde gedacht, aber das ist doch ein Kölner oder so ein Eigengewächs oder so, den müssen wir doch unbedingt. Na, auf keinen Fall. Das war genau richtig so.
Ja, nee, das ist genau das, was man ja auch will.
Ne? Zwei Namen, ja. Das wurde jetzt länger nicht mehr gespielt oder eine Woche. Da kannst du ja vielleicht was zu sagen. Hüseyin Basic habe ich nichts mehr zugehört.
Wirkt auch nicht konkret, ne.
Und diese Paccarada-Nummer mit Struber?
Ja, also, und da bin ich vielleicht ist das noch so eine Entwicklung. Man arbeitet im Hintergrund vielleicht daran, Paccarada auch noch abzugeben und hat dann Lund als Paccarada-Ersatz und aber holt dann noch eine, als Paccarada-Ersatz und holt dann noch eine klare Nummer 1. Also, das Szenario könnte ich mir auch vorstellen, weil ich weiß, dass Struber Paccarada haben möchte, weil er ja zu seinem Fußball ja auch irgendwie passt und englische zweite Liga. Warum nicht? Also das traue ich ihm schon zu. Also ich finde ja auch erst letzte Saison nicht schlecht gemacht. Nur du weißt halt, wo die Grenzen sind.
Ja.
Und deswegen so englische zweite Liga, Struber und Paccarada, also das könnte ein Match sein. Ich glaube, er wäre auch dem Ganzen aufgeschlossen. Ich glaube, es hängt am FC, ob der dann auch wirklich, und man sieht ja auch mal, wie schwer es ist, zwei neue Linksverteidiger findet. Und das ist, glaube ich, das ist schwerer, als wir uns das vorstellen können, offenbar.
Es ist schwer, und da wollte ich gerade drauf hinaus, denn der FC ist ja nun mal Aufsteiger, zwar einen großen Namen, aber es scheint ja momentan nicht so zu sein, als wenn die Leute, ja, sag ich mal, sich danach drängen, nach Köln zu gehen. Wir haben auch einige Duelle gegen andere Bundesligisten verloren, auch gegen den HSV mit Aufsteiger. Der, ich weiß nicht, ob ich das falsch interpretiere, aber scheinbar fast ein bisschen attraktiver zu sein scheint für diverse Spieler.
Mhm.
Also es ist schon wahnsinnig viel. Wenn jetzt auch noch ein Thielmann, wo ja auch noch nicht klar ist, was ist, viele noch völlig unklar sind, und Martel am Ende geht, musst du ja noch 3, 4 neue Spieler holen, eigentlich noch viel mehr. Weil wir haben ja immer noch einige Baustellen im Sturm. Müssten wir eigentlich auch noch was tun. Da war ja mal der Name Gregoritsch, der da fiel. Also ist der FC dann auch attraktiv genug und kann genug bieten? Weil da geht es natürlich auch um Geld.
Ja, also ne, du hast gerade gesagt, so einige Duelle verloren. Klar, Wolfsburg brauchen wir uns nicht mit vergleichen. Alles gut, da ist man chancenlos dann. Das mit dem HSV wundert mich auch, ehrlich gesagt. So nach, was haben wir, 6, 7 Jahre zweite Liga gespielt.
Ja.
Und dann so einige vermeintliche Duelle, abschließend können wir es nicht bewerten, aber so ein Toro oder Riga wäre für mich auch einer gewesen, den man hätte gut gebrauchen können.
Ähnlich wie Bernardo halt die Kategorie.
Ähnlich wie Bernardo und die müssen auf der FC-Liste gestanden haben, also da bin ich mir ganz sicher. Und dass man dann solche Duelle in Anführungszeichen verliert, wundert mich auch schon, weil es ist ja nicht lange her, da haben wir Conference League gespielt.
Ja.
Klar, dann ne, dieses Fahrstuhl-Image haftet jetzt gerade so ein bisschen, das stimmt, aber ich glaube schon, dass sie jetzt auch mit dem Wechsel zu Kessler merken, so da tut sich wieder was und da ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr Spielraum. Ich glaube, das schlägt sich schon aus, aber es braucht halt, glaube ich, ein bisschen Zeit, bis das wieder in der Beraterszene, auf der Spielerseite angekommen ist.
Ich werde noch kurz was rein. Kann es auch mit den alten Kellerverträgen?
100%.
Die sich noch irgendwo in den Köpfen...
100%. Und die sich dann rumgesprochen haben und wo gesagt hast, pass mal auf, beim HSV ist das Portemonnaie gerade offener als beim FC. Also das glaube, also das wirkt noch nach, aber ich glaube, dass Thomas Kessler da gerade schon echt dabei ist, das wieder einzuführen.
Und du darfst jetzt nicht vergessen, er hat jetzt in der Zeit 6 neue Spieler verpflichtet. Ne?
Nee, um Gottes Willen.
Das war im Gegenteil, das war ein Lob, also das ist ein Lob für
Thomas
Kessler.
Nee, aber ich meine auch, dass es jetzt auf allen Positionen hakt, finde ich jetzt
normal, es ist
vollkommen
ja
normal. Also dafür haben sie eigentlich schon sehr viel erreicht, finde ich eher im Positiven. Und du kannst die Baustellen ja immer aufmachen. Das sind vielleicht 50-50-Entscheidungen bei Tore Noriga, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Johannessen mit Sicherheit auch beim anderen Bundesligisten hätte unterschreiben können und auch ein Ache.
Ja. Mhm. Und deswegen, also, ich glaube, das Pendel schlägt immer in beide Seiten aus. Also bisher muss man zufrieden sein, und dass es viel Bewegung geben würde, ist gerade vor dem Hintergrund der Transfersperre, die immer noch nachhalt, ist es ganz normal, dass es dieses Jahr einen riesengroßen Umbruch gibt und der auch Zeit braucht. Und ich weiß, wir sind alle ungeduldig, aber ich glaube, dass es ganz normal ist, dass es da auch vielleicht noch sehr lange dauern kann, bis der endgültige Kader steht.
Ich bin aber zumindest froh, dass es immer entsprechende Gerüchte für die Position gibt, die ich selber für nötig erachte.
Ja, okay.
Also das beruhigt mich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde trotzdem so, man merkt ja schon, dass er gewisse smarte Entscheidungen trifft. Ich finde zum Beispiel, da wird natürlich während der Saison, wird das keinen riesen Einfluss darauf haben, aber der zweite Torwart mit Zieler ist so überragend gewählt.
Super.
Muss man auch mal sagen. Plus diese smarte Lösung für die Karriere danach auch noch was, weil der Junge ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen.
Ja.
Kommt aus Köln etc. Also das sind ja so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne?
Wurde auch hat man super gelöst, muss man wirklich sagen. Also ich bin total begeistert, dass man dieses Loch diesmal so perfekt gefüllt wird. Und der wird auch, ich sag mal, selbst wenn der Schwäbe mal schwächelt oder ausfällt, verletzungstechnisch.
Ja, bei den Testspielen patzt er immer, da hat er Tradition.
Das ist mir lieber, er macht
sie
da.
Bergisch Gladbach.
Ja, genau. Aber
du brauchst ja keine Gedanken mehr machen, und das ist halt gut. Und dann spielt es auch im Prinzip fast keine Rolle, wer Nummer 3 ist. So, ne? Wo er auch dann, wo in der Konstellation Penke und Radschoppi, da musste man ja schon irgendwie so ein bisschen gucken. So. Und jetzt gerade ist, also Torwart können wir einen ganz dicken Haken
geben. Aber das sind halt diese einzelnen Baustellen, die du angesprochen hast, die man halt nach und nach erst
es ist aber so,
beenden kann halt, ne?
Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier überkritisch sind, sondern es geht einfach nur darum, weil diese Phase so wahnsinnig wichtig ist.
Ja, und es geht auch darum, dass man einfach realistisch sagen muss, dass dieser Kader es ganz, ganz schwer haben wird, in der Bundesliga zu bleiben. Das ist einfach Fakt.
Ja, ist so.
Also das würden.
Ja, aber Stand heute. Es ist ja dauernd Bewegung drin und so. Und ich vertraue Kessler da gerade. Also
er hat bei mir auch einen Bonus.
Ja, also so die ersten Wochen waren für mich echt beeindruckend. Also niemand wusste ja, wie er da so aus den Startlöchern kommt. Und das, was er bisher schon umgesetzt hat, ist beeindruckend. Mhm. Und dass er noch viel Arbeit vor sich hat, das ist unbestritten. Aber auch da würde ich ihm einfach jetzt die Zeit geben und die Geduld haben, ihn da machen zu lassen.
Deswegen sage ich ja auch, wir sind mittendrin.
Das wird auch bis über den ersten Spieltag hinausgehen.
Wahrscheinlich. Aber die Probleme,
gehe ich mal von aus,
wenn man nach links und rechts guckt, die Probleme haben andere Bundesligisten auch. Also da ist kaum ein Kader am ersten Spieltag irgendwie schon so richtig fertig. Und von daher muss man da immer, auch wenn es schwerfällt als Fan, aber muss man Geduld haben einfach.
Ja, dann reden wir doch mal über einen Coup, dem der FC gelungen ist. Sowieso schon die Verpflichtung von den El Mallas war ja sowieso schon mehr oder weniger ein absoluter Glücksfall, an dem auch durchaus ein Herr Keller seinen Anteil hat, das will ich gar nicht verschweigen.
Hat er auch selber betont, ja.
Das verschweigt er selber auch nicht. Ja. Das ist richtig.
Und er wird sich dann irgendwann, wenn der FC ihn teuer verkauft, nochmal auf die Schulter klopfen, und sogar zu Recht.
Wollte ich gerade sagen, dann ist das so. Ne? Ich meine, er hat sehr viel für den FC in die Wege geleitet. Manches war gut.
Ja.
Vieles war schlecht.
Ja,
behaupte ich und stehe.
Ja, alles gut, aber das.
Aber wenn was gut ist, dann muss man es auch betonen.
Ja, genau. Und das, und in dem Fall, glaube ich, hat man da echt den Goldnugget gefunden.
Und jetzt ist ja dann schon das erste große Angebot reingeflattert, also jedenfalls ganz groß. Es war wahrscheinlich sogar ein paar mehr, angeblich über 10 Millionen, Brighton & Hove. Ne? Mhm. Also, und jetzt haben wir mal eben den Vertrag verlängert im Vorfeld. Ist das ein Coup oder ist das PR? Das ist schon ein Coup, oder?
Ich würde schon sagen, das ist ein Coup, ja.
Hat er gut gemacht.
Und das ist vor allen Dingen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das ist es in allererster Linie. Also, dass du diesmal vielleicht...
Aus den Kellerfehlern.
Ja, okay.
Jetzt sind wir nämlich bei den negativen Seiten.
Ja, richtig. Aus den Kellerfehlern lernst.
Gerade bei den Jugend nicht.
Ja, richtig. Jetzt könnte man da sagen, der Junge hat noch kein einziges Bundesligaspiel gemacht. Er hat nicht mal in der zweiten Liga gespielt. Aber trotzdem, du siehst ja, was da plötzlich für Kaliber dran ist. Und dann mach doch lieber, und das hat er jetzt gemacht, dann mach doch sofort Nägel mit Köpfen, gib ihm sofort mehr Geld, weil er würde es anderswo auch bekommen und verlängert den Vertrag nochmal. Also für mich der smarteste Move, den man machen konnte.
Und zumal ich auch die Idee mit dem Bruder gut finde, Doch,
ja,
okay. Und zwar, weil du brauchst ja sowieso auch Spieler für die U21. Dafür wird's reichen. Davon gehe ich einfach aus.
Aber du brauchst ihn nicht also, bis 2030
ja, in der U21. Das sehe ich auch. Also das ist für mich, sorry.
Da könnte man natürlich
sagen. Ich glaube, das ist, also ganz böse gesagt, ja. Ist das diese Kröte, die du bei diesem El Mala-Deal einfach schlucken musst.
Ja. Vielleicht entwickelt auch,
und,
er sich ja
und vielleicht kann er uns trotzdem positiv überraschen. Alles gut, er hat ja auch zumindest 2-3 Mal in der dritten Liga getroffen. Also,
aber ich sag ganz vorsichtig.
Aber es geht natürlich nur um den Jungen.
Genau, ich sag ganz vorsichtig, diese Vertragsverlängerung von Malek hätte es nicht gebraucht. Hm. Also der wäre mit 29 gut bedient erstmal
gewesen. Ja, aber ich nehme an, das ist halt wirklich diese Brudergeschichte, weil die sagen auch immer, sie hängen aufeinander.
Ja, richtig. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit, nur durch diese Brüdergeschichte sind sie jetzt halt beim FC. Hm. Weil sonst Dortmund hätte ganz sicher das Rennen um Zeit gemacht, aber die wollten diese, wie du es jetzt nennst, Kröte nicht schlucken. Mhm. Und dann habe ich es in Anführungszeichen lieber, diese Kröte jetzt zu schlucken und der ist hier beim FC. Und wenn dazu gehört, den Vertrag von Malik auch noch bis 2030 zu verlängern, dann macht man das jetzt. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das reines Goodwill war.
Dein Kollege Uwe Bödecker ist, glaube ich, vor Ort im Trainingslager zurzeit.
Ja.
Er hat ihn schon gesehen, hat ein paar Eindrücke mitgebracht.
Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, und sonst sollte sich das jeder mal angucken. Der Guido Ostrowski von Radio Köln hat auf seiner Facebook-Seite ein Video von El Mala geteilt. Boah, also da macht der Kraus und Pauli auf dem Bierdeckel sowas von ekelhaft nass. Also das ist, also da würde ich mich schämen, also wenn ich ja Kraus oder Pauli wäre, würde ich mich in der Kabine schämen, wirklich. Also das...
Alles. Und auch Express nicht. Ja, aber hier FC selber auch schon 2 Trainingstore von ihm.
Ja,
jeweils in Knick.
Brutal. Also wenn das, was er im Training zeigt, nur annähernd auch im Spiel ins Spiel transportiert bekommt, also.
Also ich erwarte nicht viel von ihm, aber ich erwarte viel von ihm.
Ja, und körperlich wirkt er ja auch schon wie ein,
wie ein
18-Jähriger.
Ich meine, das ist halt klar, also der hat jetzt 1,5 Saisons Herrenfußball hinter sich, also die dritte Liga ist natürlich technisch etc. bei weitem nicht Bundesliga reif, aber natürlich enorm physisch einfach, und das hat er jetzt enorm mitgenommen, und du hast auch diese Unterschiede, finde ich, bei der U19-EM gesehen. Das war, größtenteils war das klassischer Jugendfußball, aber er hat da in diesen Spielen sehr reif gewirkt, nicht immer überdreht, nicht nur gedribbelt, auch mal richtig nochmal hintenrum gespielt, wenn es sein muss. Also er kennt diese Abläufe aus dem Herrenfußball halt sehr gut, der muss sich da jetzt nicht groß adaptieren. Aber natürlich ist das ein Riesensprung, und man sollte wirklich, aber das wird schwer. Also das kann ich jetzt schon sagen, das wird schwer. Sobald er einmal eingewechselt wird, 2-3 Leute nass macht und vielleicht erste Vorlage, erstes Tor etc., ja.
Also in Köln bleiben eigentlich immer alle auf dem Boden.
Ja, ja, klar. Ja, das wollte ich damit sagen.
Ja,
ich
glaub, also da muss man sich eigentlich keine Sorgen.
Ich glaube, da wird kein Hype entstehen, glaube ich.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also wir werden versuchen, das ein bisschen runterzuschrauben. Aber ich glaube, wir freuen uns alle unheimlich auf den Typ.
Ja, und so diese Szenen, so dieses Video, ich weiß wirklich.
Aus.
Ja,
Spielertypen, Entschuldigung.
Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal FC-Training gesehen habe, sowas. Also ehrlich jetzt, also da muss ich lange zurückdenken.
Zoran Tosic.
Nein, war Chris Führig tatsächlich. Da hatte ich mal so Szenen im Kopf, wo erinnere ich mich sehr gut dran, wo Armin Fee mir dann immer gesagt hat, Herr Kemper, nein, der ist nichts. Also der wird hier nichts. Hm. Ja, wissen wir alle, wo das jetzt hingegangen ist. Und aber bei El Mala sehe ich jetzt auch mal wieder solche Szenen, wo im Training mal irgendjemand was macht und mal irgendwie trickst und irgendwie und dann den auch danach in den Knick schießt. Also das ist schon, das macht echt Spaß. Und wie gesagt, ich.
Also Jonas Hector konnte das auch, wenn er wollte.
Das stimmt.
Er wollte nicht immer.
Aber
wenn er wollte, dann hat er
das. Aber das ist natürlich schon immer eine andere Dynamik
dahinter. Ja, nein, genau. Und
das ist ein anderer Spielertyp.
Ja, genau. Das meinte ich damit. Das stimmt. Aber.
Ja.
Also da können wir uns auf jeden Fall auf jemanden freuen, und so jetzt nach den ersten Eindrücken würde es mich nicht wundern, wenn der schon früher spielt, als wir vielleicht.
War das ein Wortspiel? Würde es mich nicht wundern?
Okay, nee.
Ich habe gerade überlegt. Hab
ich habe auch was verpasst. Nee, aber.
Also, wann kriegen wir endlich das Geld?
Ja, genau.
Noch nichts gehört, ne?
Nee, ernsthaft. Du könntest dir sogar vorstellen, dass das so in Richtung Startelf.
Genau, dass wir den schneller sehen, als wir vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht haben.
Ja, ich sag mal, wenn das leistungstechnisch zu erklären ist, warum sollte.
Warum nicht? Ja, und Kwasniok hat es auch angedeutet, irgendwie, er würde ihn von der Leine lassen. Und auch erstmal so machen lassen.
Und da muss ich auch sagen, das ist ja eine Stelle, die habe ich bemängelt oder haben wir alle bemängelt, fehlendes Tempo in der Offensive, wo du letzte Saison eigentlich fast nur Meiner hattest und so ein bisschen Lamperle, aber das ist mehr ein anderer Spielertyp. Aber jetzt hast du Meiner geht in die Tiefe, Kaminski hat schon ein brutales Tempo.
Ja.
Du hast noch El Mala dazu bekommen und Ache, der auch eine Grundgeschwindigkeit hat. Mhm. Also eine ganz andere Dynamik vorne drin.
Einziges Problem in Anführungszeichen, wobei es natürlich ein Luxusproblem ist und ich die immer lieber habe als die anderen Probleme. Alle drei sind natürlich links am stärksten, ne? Also das ist so ein bisschen, also Meiner, Kaminski und Elmala sind eigentlich links am besten aufgehoben.
Ja, das ist eine Flügellastigkeit, ne?
Ja, oder eine gewisse Linkslastigkeit halt, ne? Aber ich vertraue da quasi, dass er da schon eine Lösung für findet. Aber wie gesagt, Kaminski hat jetzt auch nochmal betont, links spielen zu wollen. Von Elmala weiß ich ganz genau, oder hat mir Franz Wunderlich auch nochmal bestätigt, dass er links eine Klasse besser ist als rechts. Und dann hast du ja fast schon einen guten oder einen mit Tempo verschenkst du ja fast schon, weil beide gleichzeitig werden nicht spielen können.
Ja, aber Gott sei Dank hast du ja Leute mit Tempo, die du mal ab der 60. mal bringen kannst.
Also deswegen, es ist ein Luxusproblem, aber so, ne, es wäre ja schon cool oder wünschenswert, irgendwie die alle irgendwie auf den Platz zu bringen. Aber das wird ja, glaube ich, irgendwie in der Konstellation eher schwierig.
Kaminski hat mir, glaube ich, ich habe das eine Testspiel gegen Fortuna, habe ich die erste Halbzeit in meinem Kurzurlaub sehen können. Mhm. Zwar nur auf dem Handy, aber da hat Kaminski, da war der Name, der am häufigsten fiel. Ne? Also der hat jetzt durchaus schon so die ersten Ansätze gezeigt, glaube ich, von was ich auch gehört habe.
Ja, und der bringt auch viel Talent mit. In Wolfsburg ist es, aus unterschiedlichen Gründen hat es nicht mehr so richtig funktioniert, aber es ist anderen auch passiert. Also
Wolfsburg hat ja auch 900 Profis.
900 Profis und da fallen auch so Leute wie Bono dann irgendwie durchs Raster. Also das würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen, denn er bringt viel mit und der hat das auch drauf. Er muss es jetzt nur mal wieder irgendwie zeigen, ne? Und
hoffentlich, ne? Ja. Dass wir da auch eine Verstärkung haben. Auch von Johannesson habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Aber das
ist nicht schlimm. Also das
wir
ist
haben jetzt auch drei Testspiele kommen.
Ja.
Ne? Also muss ich noch mal gerade gucken. Wir haben jetzt am 25. gegen Leicester, also das ist ja im Rahmen des Trainingslagers, ne? So dann Leicester City. Dann noch am 30. Siegburger SV und am 9.8. Atalanta Bergamo.
Ich denke mal, Atalanta wird das Ausschlaggebendste.
Ja, ich glaube, da werden dann auch schon die Startelf sehen.
Leicester ist das klassische Ding, komplett ausgepumpt, eigentlich am Ende des Trainingslagers. Ja. Ist eigentlich eine Nullnummer.
Das sind immer wilde Spiele.
Siegburg SV, ja gut, keine Ahnung. Und genau wie du sagst, das ist halt dann die vor dem Testspiel, da wird die Startelf spielen.
Ja.
Oder
genau.
Vermeintlich.
Ja, vermeintlich, genau. Also es kann sich immer noch was tun, aber da werden wir schon, glaube ich, sehen.
Das war im Wintertrainingslager, war das komplett wild? Oder war es im Sommertrainingslager? Irgendein komisches Testspiel war letzte Saison mal.
Also wild war so dieses vergleichbare Leicester-Spiel war letztes Jahr Udinese.
Ach, genau, das war
irgendwie
das.
So auch so hin und her. Irgendwie, also war wenig ausschlaggebend. Aber.
Also Testspiele sind ehrlich gesagt eine Strafe. Also dass man die überhaupt
macht. Ja, im Sommer ist es, einerseits freut man sich immer drauf und auf der anderen Seite, dann kommt dann oft so ein Murks irgendwie bei raus und dann lässt man sich irgendwie davon auch irgendwie beeinflussen und sagt, oh nee, so können wir ja nicht Bundesliga spielen. Also ich weiß nicht, also dem Trainer bringen sie wahrscheinlich viele Eindrücke und so, aber so als Fan sieht es oft so ein bisschen so.
Also es gab einmal eine Saison, wo du wirklich Rückschlüsse daraus ziehen konntest, okay. Das war bevor der Abstiegssaison unter Stöger.
Ja.
2017/18. In dieser Sommerpause, was wir da in Murks da konntest du schon in den Testspielen sehen, dass es nicht stimmt.
Ich meine, aber jetzt im Januar haben wir auch in Murks gespielt und sind grandios aufgestiegen, ne?
Ja, ja,
in Anführungszeichen.
letzten zwei Spiele unter
Fuß. Nein, nicht. Aber da hat uns eben jener El Mala, Hübers und Co. ja komplette Knoten in die Beine gespielt.
Oh ja.
Im Januar.
Hm? Weswegen ich den Jungen am liebsten direkt behalten hätte.
Ja. Aber, gut. Aber jetzt hat es ja auch so gereicht. Aber ja, ich glaube, wenn es nicht hingehauen hätte, dann wären da nochmal Stimmen aufgekommen, die gesagt hätten.
Also einer auf jeden Fall.
Ja, okay. Also,
hätte das nicht schweigend hier kommentieren.
Ja.
Also,
ja.
Ich bin ja froh, dass es so geklappt hat. Es war so unfassbar wichtig. Das vergisst man gerne. Und vor allen Dingen vergisst man, wie es so knapp war. Ich glaube, du warst ja immer der Meinung, wir steigen sowieso auf.
Sind wir noch als Erster.
Ja, sind wir ja auch, aber ich fand, es war am Ende schon sehr, sehr knapp und der Trainerwechsel war absolut notwendig. Aber gut, das ist Vergangenheit, haben wir abgehakt. Wir sind jetzt erstklassig, zumindest mal für ein Jahr und wir müssen es dringend bleiben. Ja, und damit, ich weiß nicht, ich würde gerne mal, aber kanntet ihr Markus Halfmann vorher? Er ist nämlich jetzt neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und damit Nachfolger von Lukas Berg. Wieder eine interne Lösung.
Eventuell Jürgen vielleicht. Also vom Namen her, ich habe den Namen schon mal gehört, aber konnte jetzt nichts Genaueres damit anfangen.
Das gehört ja auch zur Struktur, nicht nur die Mannschaft, sondern auch dahinter.
Mhm. Und da ist auch, wie du gerade gesagt hast, da ist auch ein Muster zu erkennen, ne? Muss man ja sagen. Ne?
Ja.
Also und dieses Thomas scheint da auf interne Lösungen fokussiert zu sein. Also sagen wir mal, Lukas Berg befördert.
Ja.
Philipp Liesenfeld. Genau, das ist jetzt nicht Thomas Kesslers Aufgabe gewesen, aber trotzdem, also da wird intern geguckt. Gibt es jetzt zwei Meinungen zu. Auf der einen Seite kann man sagen, super, dass den eigenen Mitarbeitern aus dem Geisbockheim vertraut wird und dass die da gefördert werden. Andere würden sagen, unkreative Lösungen gibt es da keine Fachmänner von außen. Ich will das gar nicht bewerten. Ich sehe das nur, dass es da sich abzeichnet, dass man da in den eigenen Reihen eher schaut. Was ich
und Martin Schulz auch noch zurückgeholt jetzt, ja auch offiziell. Ne? Also der ehemalige Chef-Scout ist wieder im Scouting-Team, aber nicht mehr als Leiter. Auch das passt ja irgendwo ins Bild. Ne?
So, genau.
Auch, dass man eine Kellermaßnahme revidiert hat.
Ja. Vermeintliche Kellerfehler wieder ausmerzen.
Sagen wir es so.
Also so, das ist das bei der Personalie ja offensichtlich, dass es dass sie es so zumindest so gesehen wird, ne?
Doch. Ja, oder beziehungsweise
kann man fast nicht anders
in. Ja, in dem Fall ist es so, dass also Kessler eine sehr hohe Meinung von Schulz hat. Und er ihm vertraut oder sie auch gut miteinander können. Und warum sollte ich dann jemanden mir nicht wieder irgendwie reinholen, wenn ich von dem eine hohe Meinung habe und ich mich gut mit dem verstehe? Also es ist ja legitim, Vertraute um sich zu scharren, die einen irgendwie in der täglichen Arbeit unterstützen. Und da hat er mit Berg und Schulz zwei ganz enge irgendwie. Und das ist ja durchaus nachvollziehbar.
Ja, klar.
Ich würde es dann auch so machen.
Ja.
Außerdem stärkt er sich dadurch ja selber auch so ein bisschen.
Ja, und er hat hier, und das ist auch so, und sie werden ihm auch gewisse Aufgaben abnehmen, die er dann auch abgeben kann, ruhigen Gewissens, was Keller ja nie konnte. Der musste ja immer alles alleine machen. Und Thomas ist, glaube ich, so jemand, der, wenn er das Gefühl hat, dass Leute um ihn sind, die ihm wirklich helfen und denen er vertrauen kann, dann gibt er sowas gerne auch schon mal ab. Und das finde ich genau richtig, weil ich sage ja auch immer, dass Keller sich am Ende oder über lange Zeit übernommen hat mit seinen Aufgaben.
Er hat versucht, wie nichts delegiert.
Nichts delegiert, fast alles selber in der Hand gehabt. Und das hat ihn meiner Meinung nach am Ende auch so ein bisschen, also das ist ihm über den Kopf gewachsen. Und deswegen sind dann auch falsche Entscheidungen getroffen worden.
Das ist auch Vergangenheit, müssen wir dann nicht mehr groß drüber diskutieren. Worüber wir aber noch diskutieren sollten, wichtig, weil mittlerweile, das haben wir bei der letzten Ausgabe noch nicht gehabt, es steht fest, wir haben 3 Teams für die Präsidentenwahl. Also auch das Team Adenauer hat es mittlerweile geschafft, die waren Dritte, haben auch die 4.000, knapp 4.7 Stimmen geschafft. Das hat natürlich auch nur geklappt, weil sie bei uns waren, ne? Aber da gehe ich jedenfalls von aus. Nein, jetzt mal ernsthaft. Ja, wie findest du es? Wie bewertest du die Situation? Die ist, da redet man schon viel drüber. Als wir letzte Woche beim Geißblock waren, beim 10-Jahres-Fest, da war das die ersten 1-2 Stunden ein großes Thema unter allen Gästen. Also wie bewertest du das jetzt, dass alle 3 Teams da sind?
Ja, ich finde es sehr überraschend, wenn ich jetzt mal selber so 3 Monate zurückblicke und nochmal Revue passieren lasse, wie viele Prozente der Mitgliederstimmen man einholen muss erstmal. Also jeder 4.600 Stimmen finde ich immer noch eine unheimliche Anzahl. Also du musst unheimlich viel Manpower und Womanpower und alles vereinigen und vorher bündeln und unheimlich viele Klinken putzen, damit du das erstmal erreichen kannst. Also damit auch schon mal wirklich herzlichen Glückwunsch an beide Teams, dass sie das geschafft haben. Also das ist auf jeden Fall ein riesiger Kraftakt. Und jetzt haben die Mitglieder halt auch die freie Wahl zwischen 3 Teams. Und das ist ja eigentlich das, was sich immer alle gewünscht haben oder was man auch eigentlich unter Demokratie versteht, ne? Zudem ist der Zeitpunkt oder der Tag jetzt auch gut gewählt mit einem Samstagvormittag. Da werden sehr, sehr viele oder die meisten nicht arbeiten. Das heißt, da werden sehr viele kommen. Im Idealfall hast du vielleicht sogar noch was vom Abend, je nachdem, wie lange es da dauert.
Aus der Erfahrung.
Eventuell lockt die Catering-Abteilung des FC da auch mit anderen Preisen. Ja. So ein bisschen der Hoodie-Faktor. Vielleicht gibt's da.
Das ist auf jeden Fall. Stadion ist eine andere Sache.
Uhrzeit, Tag ist eine andere Sache. Also ich glaube, da werden einige zusammenkommen und die Teams werden natürlich selber auch dafür trommeln, dass die, denen die Unterschrift gegeben haben, dass die natürlich dahin kommen.
Ja.
Also
sagen wir mal so, super spannend. Wenn du in der Konstellation, wie sie jetzt ist, mit allem, was ihr gerade besprochen habt, wenn du da die Leute nicht motiviert bekommst, also dann kann man das Vereinswesen halt auch ad acta legen.
Das muss eigentlich einen Rekord geben und zwar ohne Hoodies. Also
ohne Hoodies.
Oder
mit Hoodies, wissen wir ja nicht.
Ich glaube, mit Hoodie waren 6.000, ne? Oder zumindest am Anfang.
Also die Zahl, die erwarte ich persönlich mindestens. Aber wie gesagt, vielleicht vertun wir uns auch und es stehen am Ende wieder nur dieselben 1.200 Leute da.
Kann sein, aber normalerweise. Stadion aufmacht, dann können die Leute automatisch.
Erstens das und jetzt gibt's ja es gibt ja auch mal eine Wahl. Also ich kann mich ja jetzt auch mal entscheiden, aber finde ich den besser, finde ich die besser. Das ist ja sonst im Prinzip.
Und vor allem, die präsentieren sich an dem Tag ja auch alle. Also eigentlich
genau, also du kannst da nochmal stolpern.
Ganz,
also das ist schon
ganz blöde gesagt, viele müssen ja ohne große Vorkenntnisse hingehen und können sich an dem Tag ein
könnte
Bild,
man.
Könnte man.
Man könnte jetzt schon anfangen oder man hätte jetzt ja schon, man kann ja jetzt schon raus arbeiten und raussehen, wer für was steht. Aber klar, du kannst auch so sagen, das will ich mir erst am Wahltag irgendwie verinnerlichen, wer für was steht. Also das funktioniert natürlich auch und das macht es super spannend nochmal, weil, wie gerade gesagt, also auch da warten ja nochmal einige Stolperfallen und da kann man sich auch mal hervortun und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, ja.
Also wir werden im Vorfeld, wir hatten ja schon das Team Adenauer hier, das ist schon gelaufen, aber wir werden auch die anderen beiden Teams sind schon eingeladen und mit dem Team Stobbe ist auch schon ein Termin angedacht, der muss jetzt nur noch fixiert werden, das gebe ich jetzt einfach mal für unsere Zuschauer und Hörer weiter und natürlich auch das Team Strohmann ist auch schon angesprochen worden, da muss man nochmal schauen, ob das noch zustande kommt, ist noch nicht ganz geklärt, aber wir wollen sie natürlich hier bei uns alle da haben, genau wie ihr das wahrscheinlich auch noch machen werdet, ne, ja. Vom Express, damit sich alle halt ein Bild machen können, ne, damit man auch etwas herauskristallisieren kann. Aktuell würde ich mal sagen, unterscheiden die sich ja gar nicht groß. Also klar, von den Persönlichkeiten und je nachdem, wie sie auftreten. Aber so inhaltlich, dass man jetzt sagen kann, die einen stehen für was völlig anderes als die anderen, das fällt mir momentan noch ein bisschen schwer.
Ich finde, bei manchen gibt es schon etwas Greifbares und bei manchen etwas weniger Greifbares. Aber ich will jetzt noch nicht auf einzelne Teams eingehen, weil jeder hat ja noch die Chance, sich so ein bisschen anders zu präsentieren. Aber da kann ich schon hier und da größere Unterschiede erkennen. Und das Team, darüber hinaus, das Team Stobbe als solches wird ja jetzt bald erstmal wirklich präsenter werden, weil die anderen mussten ja jetzt in eine gewisse Vorleistung treten. Ja, ja, ne? Ja. Von denen, da kann ich noch nicht ganz so viel zu sagen, außer die Pressekonferenz, die mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Also ich habe mich da so ein bisschen abgeholt gefühlt in dem Moment. Aber wie Jürgen sagte, es gibt jetzt noch so viele Stolperfallen und vor allen Dingen an diesem Tag selber, wo alle drei aufeinandertreten, hintereinander dann sprechen.
Ja. Das wird wirklich interessant, weil ich glaube, jeder hat auch so seine eigene Klientel so ein bisschen.
Ja.
Wird sich natürlich dann, die Frage ist, wer kann am meisten dann sozusagen hinter sich dann vereinen. Also interessant und natürlich auch unheimlich wichtig.
Ja, total.
Also das ist ja eine Weichenstellung
für
die nächsten Jahre und wir sind alle sehr, sehr gespannt.
Ja.
Warten wir es ab. Ja, damit kommen wir aber auch so langsam, aber sicher zum Ende. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen, was man heute gar nicht vergessen darf? Ich glaube nicht, oder?
So ein bisschen typisch zum FC fand ich wieder, dass der Platz so ein bisschen grottig ist im Trainingslager. Ne?
Ah, okay.
aber es ist intern auch schon hinterlegt und das... Ich weiß nicht, wie viel ich da sagen kann, aber also das ist, also sagen wir so, also das wurde auch wahrgenommen und ich finde es auch kurios, dass man so als kleines Dörfchen, was das Privileg hat, irgendwie Profimannschaften beherbergen zu dürfen, dass die dann eine Woche vorher ein Feuerwehrfest auf diesem Platz veranstalten. Und ich war da letztes Jahr, ich kenne die Gegebenheiten, also es ist nicht so, dass es da an Platz mangelt. Also
da gibt es viel Wiese.
Da gibt es viel Wiese, da gibt es viel Fläche für Feuerwehrfeste. Warum man das ausgerechnet auf dem Platz machen muss, wage ich zu sagen, aber sagen wir so, ich glaube, das wurde beim FC schon wahrgenommen und ich weiß nicht, ob man da nächstes, also eigentlich ist der Vertrag ja, glaube ich, über 3 Jahre.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man nächstes Jahr da nochmal hinfährt.
Na ja, gut, das ist ja schon mal,
eine Aus.
Er ist wenig gesagt und dann doch ganz viel.
Nee, weiß es nicht. Er hat gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er es.
Nur Vermutung.
Du hast so ein Gefühl.
Ich habe ein Gefühl, dass man dann nächstes Jahr nicht mehr hinfährt.
Okay.
Aber
alles gut. Nee, soweit alles klar.
Aber wenn dann selbst verschuldet, ne? Also, tut mir leid,
ja,
aber
klar.
Du bist, also, ganz liebe Leute da, auch wirklich liebe Grüße dahin, aber. Das, nee, wirklich, die sind wirklich alle super nett, aber das kannst du halt nicht machen. Also wenn ich weiß, dass in einer Woche irgendwie ein deutscher Bundesligist oder ist ja egal, ob es ein Deutscher ist oder nicht, dahin kommt, dann kannst du nicht das Feuerwehrfest auf dem Platz machen.
Wunderbar. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal jemand anderes grüßen. Er steht nur 3 Meter von mir entfernt, weil das ist, wir sind schon öfter darauf angesprochen worden. Mensch, ihr habt ja einen richtig geilen Ton mittlerweile. Ja, das ist natürlich nur unserer Unterstützung zu verdanken, der Firma Next2Brain und Thorsten Bastian, der steht da hinten und nickt und freut sich, winkt auch gerade. Aber ich möchte es einfach an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil das dazu gehört, das wäre ansonsten nicht möglich gewesen. Auch das Bild sollte heute eigentlich ein bisschen besser sein als bisher gewohnt. Von daher nochmal ein dickes Dankeschön, auch von unseren Hörern vor allen Dingen, weil die haben sich mit am meisten beklagt, weil unser Ton war ein bisschen renovierungsbedürftig, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, und damit sind wir aber für heute durch.
Ja.
Und euch habe ich einen großen Dank auszusprechen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und ehrlich gesagt, so langsam kribbelt es auch. Ich möchte, dass die Saison wieder losgeht.
Kann mir losgehen, ne?
Ich hab Bock. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Marit und tschüss zusammen. Danke dir.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.